Ja, Shalom. Und erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Uli. Schön, auch einige bekannte Gesichter wieder zu sehen. Ja, ich habe das Thema heute und immer wieder Israel genannt. Die letzten beiden Jahre, genau genommen seit dem 7. Oktober 2023, ist Israel ja ein Dauerthema. Also ich meine in der internationalen Politik und in den Medien, nicht in den Kirchen und Gemeinden. Eine Schlagzeile löst die andere ab. ARD und ZDF und vor allem soziale Medien zeigen uns ja unermüdlich Bilder. Was haben wir alles gesehen von angeblichen israelischen Kriegsverbrechen, von Völkermord mit tausenden getöteten palästinensischen Frauen und Kindern, von Hungersnot in Gaza und militärischen Schlägen der IDF in der gesamten Nahostregion. Und mein Eindruck ist, dass Gott uns Christen fragt, und wie denkst du darüber? Wo stehst du? Nervt dich das Thema Israel? Immer wieder Israel? Ich bin heute Morgen gekommen, um dir, um euch eine andere Seite von Israel vor Auge zu malen. Hoffentlich zu deinem Herzen zu reden. Quasi als Botschafter oder Fürsprecher für Israel. Denn hier in der Christusgemeinde liegen meine Anfänge mit Israel. Also so ungefähr 2007 war das. Nach einem persönlichen Erlebnis, wo ich erfahren habe, wie man persönlich gesegnet wird, wenn man Israel im Gebet segnet. Da haben wir dann als Familie 2008 einen Sederabend gemacht. Vielleicht erinnert sich noch jemand, mit dem Thomas Setzer, mit dem Jens Dunkelberg, mit dem Thorsten Schneider. Und ich habe gemerkt, dass auch Jesus irgendwie was mit Israel zu tun haben muss. Setzers sind dann umgezogen. Wir haben dem Thomas seine Israelarbeit 2009 übernommen und haben angefangen, nach Israel zu reisen und das Land liebgewonnen, vor allem das biblische Kernland Judäa und Samaria. Erzählt in Deutschland, was ihr in Israel erlebt und auch kapiert habt. So haben uns die Juden mehrmals gesagt. Ja, und so habe ich dann hier an dieser Stelle 2015 angefangen mit meinen allerersten Israel-Vorträgen. Man kann sagen, seit 10 Jahren mühen wir uns, der Armin und ich, den Christen ein anderes Bild vor Auge zu malen. Aus Gottes Augenwinkel, aus biblischer Perspektive. Mit dem Ziel, ein Bewusstsein unter Christen zu schaffen, dass die Wurzeln unseres Glaubens jüdisch sind und dass das Konsequenzen für unsere Einstellung gegenüber Israel hat oder haben sollte. Am besten lässt sich unser Dienst beschreiben mit der Message aus dem folgenden Vers in Jeremia 31, wo es heißt, denn ich bin wieder ein Vater für Israel geworden und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn. Hört die Worte des Herrn, ihr Völker, macht sie auf den fernsten Inseln bekannt und sprecht. Der Herr hat sein Volk in alle Winde zerstreut, aber nun sammelt er es wieder und umsorgt sein Volk, so wie ein Hirte sich um seine Herde kümmert. Eine Message, die völlig konträr zum Mainstream, auch zum kirchlichen Mainstream ist, die aber unter uns Christen bekannt gemacht, ja, gepredigt werden muss. Die fernsten Inseln stehen dabei für die Völker so im Mittelmeerraum, sprich überwiegend für Europa. Gott hat Israel nicht verworfen und irgendwie gegen die Christenheit ausgetauscht. Nein, Israel ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk, sein erstgeborener Sohn mit allen Rechten. Und der Herr sammelt sein Volk wieder aus alle Himmelsrichtungen zurück nach Israel. Die Rückkehr nach Israel ist quasi ein Synonym für die Wiederherstellung Israels, sowohl physisch, also materiell in ihrem Land, in ihrem Erbteil, sowie auch die geistliche Wiederherstellung, sprich die Reinigung von den Sünden, die Annahme des einst verworfenen Messias in der Zeit kurz vor seiner Wiederkunft. Ja, und je weiter diese Wiederherstellung voranschreitet, desto mehr regt sich natürlich Widerstand dagegen. Sämtliche feindliche Mächte und Kräfte machen dagegen mobil. Der förmlich explodierende Antisemitismus seit dem 7. Oktober von Seiten radikaler muslimischer Vernichtungsdrohungen und auch Bemühungen, verbündet mit linken Weltanschauungen und Humanismus. Und mal ehrlich, also unter den Christen in Europa herrscht doch überwiegend Gleichgültigkeit, Desinteresse. Man ist viel zu sehr mit seinen gemeindeinternen Programmen beschäftigt, stimmt's? Aber vielleicht ist da auch so eine wachsende Abneigung dabei. Es gibt etliche Israel-Werke, die klagen, dass ihre Sprecher kaum mehr in Gemeinde eingeladen werden. Immer wieder Israel. Das ist halt schon unbequem. Es polarisiert. Es gehört gar nicht in Gottesdienst, sagen viele. Mich bewegt seit Monaten die erste Vision vom Propheten Sacharja. Da lese man von Blutvergießen, Krieg, Eroberung und Angst, die über Israel wie hereinfallen. Wie so Schlachtrösser, diese Reiter, beobachten die Reaktionen in aller Welt und stelle fest, in Sacharja 1, Vers 11 heißt es: Wir haben die Erde durchstreift und die ganze Erde lebt ruhig und still. Totale Gleichgültigkeit, Unbekümmertheit. Nicht mal irgendwelche historische Verantwortung nach dem Holocaust. Was soll's, wenn Israel untergeht? Free Palestine ist ja nicht so ernst gemeint. Und die Juden sind auch keine Unschuldsengel, schon gar nicht die Reichen und Mächtigen. Und Bibi Netanyahu auch nicht. Gucken wir uns die Reaktionen Gottes auf diese Haltung der Welt an. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich verteidige Jerusalem und den Berg Zion mit großem Eifer und bin sehr zornig auf die Völker, die übermütig geworden sind. Denn mein Zorn auf mein Volk war nicht sehr groß, aber sie brachten ihm den Untergang. Deshalb, so spricht der Herr, ich wende mich Jerusalem wieder barmherzig zu. Mein Tempel soll wieder aufgebaut werden, spricht der Herr, der Allmächtige. Und man wird auch den Wiederaufbau von Jerusalem in Angriff nehmen. Außerdem sollst du verkündigen, so spricht der Herr, der Allmächtige, meine Städte sollen wieder im Überfluss leben und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Also auch wenn es keinen interessiert und man diesem immer wieder Israel überdrüssig ist, Gott hält an Jerusalem fest. Er gibt es nicht auf. Im Gegenteil, Wiederherstellung ist fest beschlossene Sache. Gott ist eindeutig pro Israel. Er steht zu und hinter seinem jüdischen Volk. Was nicht heißt, dass Israel nicht immer wieder, wohl bis zum Ende, auch durch viel Leid und viel Bedrängnis und Blutvergieße und Angst und Krieg hindurchgehen muss. Gott ist auch nicht nur der Betrachter so ein bisschen am Rand des Geschehens, sondern er greift ein. Ganz aktiv. Allein im Propheten Sacharja wird Gott 50 Mal als Herr der Heerscharen, als Jahwe Zwaot, als Gott der Armeen bezeichnet. Und es meint jetzt nicht den Dirigenten himmlischer Engelschöre, sondern Gott als Kriegsmann, als Oberbefehlshaber über alle Mächte im Himmel und auf Erden, General über irdische Armeen, allen voran der IDF, den israelischen Streitkräften. Er ist der Gott Israels, was man auch übersetzen kann als der, für den Gott streitet oder kämpft. Ein tröstlicher Gedanke eigentlich, denn wenn wir wissen, dass Gott auch auf unserer Seite ist, dann sind wir immer auf der Seite des Siegers. Bevor ich euch jetzt die Bedeutung Israels für Gott und auch für uns Christen ein bisschen skizzieren möchte, zeige ich euch erst ein größeres Bild von den Geschehnissen vom 7. Oktober. Mit dem Beginn der Rückkehr der Juden nach Israel 1882, also quasi dem Startschuss der Wiederherstellung Israels, hat schon der sichtbare Kampf der umliegenden arabischen Völker gegen das jüdische Volk angefangen. ähnlich wie bei der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, dass nur ja Jerusalem nicht wieder aufgebaut würde. Nach der Staatsgründung 1948 haben die Nachbarstaaten immer wieder Kriege, um das jüdische Volk komplett zu vernichten, angefangen und das Land von der Landkarte zu vertilgen versucht, um es sich selber einzuverleiben. Aber Gott hat immer wieder auf wundersame Weise behütet und durchgetragen. Mit der sogenannten iranischen Revolution 1979 hat sich der alte Erzfeind Persien quasi über Nacht die Vernichtung Israels auf die Fahne geschrieben. Zunächst eher im Verborgenen und nach mit der Bildung und Unterstützung israelfeindlicher Gruppierungen rund um Israel. Heute weiß man von Finanzierungen und iranische Waffenlieferungen für Hamas, islamischen Dschihad, Hisbollah, Houthis, syrische Rebellen und noch viele mehr. Wie so ein Bogen um Israel, die Bibel spricht vom Bogen Elams und Elam ist ein alter Name für Persien. Wie so ein Bogen haben sich die Feinde gerüstet, um einen günstigen Moment abzupassen, Israel mit vereinten Kräften gleichzeitig anzugreifen und auszulöschen. Und da hat Gott strategisch vorgesorgt, mit einer wohl nie dagewesenen globalen Gebetsaktion für Israel. Ich weiß nicht, ob es von euch jemand mitgekriegt hat, aber im Mai 23 hat Mike Bickle vom IHOP Kansas eine Gebetsinitiative für Israel geplant, die sich fast ohne sein Zutun zur größten weltweiten Fasten- und Gebetsaktion für Israel entwickelt hat. 21 Tage lang haben etwa 1 Million Fürbitter für Israel gebetet und gefastet. Und am Pfingstsonntag, am letzten Tag, hat man über 100 Millionen Beter für Israel mobilisiert. So nach dem Motto von Jesaja 62, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr, also ihr Fürbitter, den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Ich bin davon überzeugt, dass es diese Gebete waren, die bewirkt haben, dass die Hamas Israel am 7. Oktober im Alleingang angegriffen hat und die anderen Verbündeten in diesem Bogen Elams vielleicht in Schockstarre über den Bruch der Vereinbarung, aber wie auch immer, sie haben zunächst die Füße stillgehalten. Denn so einem Angriff von alle Seiten, ohne Vorwarnung, mit dieser Wucht, hätte Israel nicht standhalten können. Wegen all dieser Gebete wurden in Anführungszeichen nur 1200 Juden grausam abgeschlachtet und 250 Juden tot und lebendig in Geiselhaft in den Gazastreifen verschleppt. Aber trotz all dieser Gebete konnte das Ausmaß an Massaker nicht aufgehalten werden. Die schlimmste Abschlachtung von Juden in ihrem eigenen Land an einem einzigen Tag. Die Gründe für den abgrundtiefen Hass aller Muslime weltweit gegen Jude und Israel, die gehen zurück auf den alten Bruderzwist zwischen Isaak und Ismael. Gott hat entschieden, die Segenslinie von Abraham über Isaak weiterzuführen und nicht über Ismael. Mit dem Aufkommen der islamischen Religion im 7. Jahrhundert und dem Streben nach weltweiter Expansion wurde auch Israel mehrheitlich von Muslimen erobert. Und diese Rückeroberung nach der Staatsgründung Israels voranzutreiben, ist jeder Moslem unter Einsatz seines Lebens verpflichtet. Anders gelagert, aber genauso dramatisch, ist die Haltung der westlichen, ich sage jetzt mal ehemals christlichen Welt gegenüber Israel. Also sowas wie USA, Kanada, Europa, Australien. Jemand hat mal gesagt, dass die Welt, vor allem auch die christliche, die westliche Welt, nicht mit einem wiederhergestellten Israel umgehen kann. Warum? Nun, die Welt hat sich die letzten 100, 200 Jahre immer weiter von Gott entfernt. Menschen glauben jetzt eher an Evolution statt an Schöpfung. Die biblischen Maßstäbe haben in der Gesellschaft kaum mehr Relevanz. Ich glaube, das merkt ihr alle. So wie es in Psalm 2 auch heißt, die Könige der Erde lehnen sich auf, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Also mit Gott will man nichts mehr zu tun haben. Und jetzt kommen diese verhassten Juden nach 2000 Jahren Zerstreuung aus allen Enden der Erde zurück nach Israel. Sie gründen einen Staat, bringen die Wüste zum Blühen, sammeln Nobelpreise wie andere Briefmarker, überhäufen die Welt mit Erfindungen, entwickeln sich in wenigen Jahrzehnten zur Start-up-Nation und überleben jeden noch so tückischen Angriffskrieg. Wie lässt sich das erklären? Denkt zurück an die letzten 2 Jahre. Israel hat an mehrere Fronten um die nackte Existenz gekämpft. Die allermeisten der mehrere 10.000 Raketen und Drohnen, die auf Land und Leute niedergehen sollten, sind erfolgreich abgewehrt worden. Die Terrororganisation Hamas und islamischer Dschihad im Gazastreifen sind, wenn man es genau anguckt, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Der gefürchtete Terrororganisation Hisbollah im Libanon hat man durch einen Überraschungsangriff auf seine Führer die Zähne quasi zerbrochen. In Syrien fiel daraufhin das Regime von Assad beinahe von allein. Angriffe auf die Houthis im Jemen haben auch diese Terrororganisation geschwächt. Und schließlich konnte das Atomprogramm des iranischen Regimes, also dem Kopf der Schlange, entscheidend zurückgeworfen werden. Das heißt, dieses kleine Land Israel hat es militärisch geschafft, doch eine gewisse Abschreckung an all seine Grenzen zu erreichen und sich im Nahen Osten einen Namen zu machen. Mit dem Verstand ist das alles nicht zu erklären. Wunder um Wunder. Sowas kann eigentlich nur Gott zustande bringen. Aber nee, den wollen wir ja nicht mehr. Und darum wollen wir auch die Juden nicht. Und wie kriegen wir die jetzt wieder los? Nun ja, die Muslime machen da eigentlich einen guten Job. Und so verbünden sich überwiegend linksorientierte Menschenmasse und Regierungen in einer ziemlich ungewöhnlichen Allianz mit dem radikalen Islam. Also der Westen finanziert, die Muslime führen das Schwert. Jetzt gibt es aber neben den Linken auch noch eine Menge konservativ denkender Leute und auch Christen. Wie sieht's da aus? Nun, es gibt eine Front, an der Israel ziemlich vergeblich kämpft. Vielleicht nicht die passende Waffe hat und darum jämmerlich unterliegt. Und das ist alles, was sich um Public Relations dreht, also um die Öffentlichkeitsarbeit. Während Mainstream-Medien und Social Media 24/7 Israel lautstark verurteilt, schafft es Israel nicht, sich angemessen zu verteidigen, sodass auch viele Konservative und Christen den Lügen der Welt glauben oder aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre gar nicht mehr wage, ihre Stimme zu erheben. Und mein Appell an die Christen, und darum bin ich heute hier, ist: stellt euch auf die Seite Israels. Warum? Weil ihr im gleichen Boot sitzt. Wie meine ich das? Nun, dazu müssen wir auch wieder ein bisschen ausholen, also weit zurück in die Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Im Verlauf der biblischen Geschichte nach dem Sündenfall, also nachdem der Mensch das Paradies und somit die Gegenwart Gottes verlassen musste, sehen wir, wie Gott den Menschen verschiedene Verheißungen macht, wie sie doch noch in seine Nähe kommen können und wie er diese Verheißungen mit einem Bund versiegelt. Die ultimative Verheißung ist ein Retter, ein Messias, der wie so eine Brücke, ihr kennt alle dieses Bild, diese geistliche Verbindung der Menschen zu Gott wiederherstellt. Und so beginnt die Heilsgeschichte mit Abraham, dem Nachkommen, Land und großer Segen in einem bedingungslosen, ewigen Bund zugesagt werden. Und so Pi mal Daumen 500 Jahre später befreit Gott die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs durch Mose aus der Sklaverei in Ägypten und schließt wieder einen Bund. Quasi auf diesen Abraham-Bund wie aufgesattelt, aber diesmal mit dem ganzen Volk. In der Wüste Sinai wird nur dieses einzige Volk auf Erden ausgesondert. Es kriegt die 10 Gebote und mit den 10 Geboten eine ganze Fülle von Anweisungen, wie man ein geheiligtes Leben führen kann im Willen Gottes, indem man sich an diese Gebote hält. In diesem Bund verankert ist eine Berufung, nämlich Israel soll ein Licht für die heidnischen Völker sein, als Volk von Königen und Priestern den Nationen dienen. Aber wie gesagt, es gibt hier Bedingungen, Gehorsam ist gefordert, und weil Gott weiß, dass Menschen es nie schaffen werden, diesem hohen Anspruch gerecht zu werden, ist dieser Bund nicht ewig, sondern er ist nur vorübergehend gültig. Viel schneller als erwartet fällt dieses Volk zurück in den von Ägypten bekannten Götzendienst. Israel bricht den Sinai-Bund mit der Anbetung des goldenen Kalbs, noch während Mose auf dem Berg ist, um die Tora zu empfangen. Trotzdem wird Israel nicht verworfen, weder in seiner Auserwählung noch in seiner Berufung. Es fällt quasi in das Netz des ewigen, bedingungslosen Abraham-Bunds. Die Israeliten kommen schließlich ins verheißene Land und Gott schließt einen Bund mit dem König David und verheißt ihm, dass der Retter, der Messias, der schon so lange verheißen ist, dass der mal aus seiner Linie, aus seinem Geschlecht hervorgehen würde. Und wer ein bisschen das Alte Testament kennt, der weiß, dass die Geschichte der Könige Israels und Judas ziemlich wechselhaft ist. Also die meisten taten, was böse war in den Augen des Herrn, so lesen wir immer wieder. Sie haben selber die Gebote Gottes übertreten und das Volk zu Götzendienst verführt, sodass Gott das Volk eines Tages mit assyrischer Verschleppung und babylonischem Exil strafen musste. Das klang für die Juden wie das Ende der Geschichte. Der Verlust aller Verheißungen, die verdiente Verwerfung als Bundesvolk. Und in diese Situation hinein tritt jetzt der Prophet Jeremia auf mit einer schier unglaublichen Verheißung. Das lese man in Jeremia 31, wo es heißt: Passt auf, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. In diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht Jahwe. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen werde, wird ganz anders sein, spricht Jahwe. Ich schreibe mein Gesetz, meine Tora, in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein, so werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Dann muss keiner mehr den anderen belehren, niemand muss zu seinem Bruder mehr sagen, erkenne doch Jahwe. Denn alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Größten, spricht Jahwe. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. Das ist doch wirklich unglaublich, oder? Es gibt nochmal eine neue Chance, ein neuer Bund. Es kommt einmal ein besserer Bund. Ein Bund, der es dem Volk Israel möglich machen wird, im Willen Gottes zu leben, in seine Gegenwart zu kommen, weil er ihre Schuld vergibt. Es wird nicht mehr nötig sein, die Gebote aus eigener Kraftanstrengung zu halten, sondern es wird eine innere Herzensveränderung geben, eine Veränderung des menschlichen Wesens durch den Geist Gottes, wie wir heute wissen. Und dieser neue Bund wurde zwar von Jeremia verheißen, direkt nach dem Exil, er ist aber nicht gleich in Kraft getreten, sondern erst nochmal 500 Jahre später. Denn dann kam endlich der lange verheißene, erwartete Retter, der Messias Jesus oder Jeshua, wie wir ihn gern nennen. Kurz vor seiner Kreuzigung feiert Jeshua mit seinen Jüngern das Passafest. Und er erklärt, dass sein Blut bald vergossen werden wird und das wie ein Siegel für das Inkrafttreten von diesem neuen Bund ist, den der Jeremia verheißen hat. Das lesen wir in Lukas 22, Vers 20. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Essen und sagte, dieser Kelch, das ist der neue Bund, der sich gründet auf mein Blut, das für euch vergossen wird. Also mit dem Tod und der Auferstehung von Jeschua ist dieser neue Bund besiegelt, praktisch in Kraft getreten. Und an Pfingsten, als der Heilige Geist fällt, werden die Herzen der Juden erneuert. Der Prophet Hesekiel beschreibt es so, Gott nimmt das Herz aus Stein raus und gibt ihnen ein Herz aus Fleisch hinein und wäscht alle Sünde von ihnen ab. Spannend, gell? Aber vielleicht rutscht jetzt schon der ein und andere ganz unruhig auf seinem Stuhl hin und her und denkt, also ich habe immer gedacht, der neue Bund hat Jesus mit uns Christen geschlossen. Die anderen Bünde, wo ich vorhin erzählt habe, die sind für Israel, aber der neue Bund, der ist doch für uns, oder? Also hier steht ganz eindeutig, der neue Bund wird mit dem Haus Israel und dem Haus Juda geschlossen. Es gibt eine interessante Aussage von Jeschua in Johannes 10. Erst erklärt er, dass er der gute Hirte der Schafe ist. Damit meint er natürlich das Volk Israel. Und im Zusammenhang mit seinem bevorstehenden Opfertod sagt er dann, ab Vers 16, ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus diesem Pferch sind. Auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle werden eine einzige Herde unter einem Hirten sein. Also Jeschua ist der gute Hirte des Volkes Israel, aber da gibt es außerhalb auch noch andere Völker, die bislang nicht dazu gehört haben, die aber mit seinem Opfertod zur Herde Israels hinzugefügt werde, quasi mit Israel zu einer Herde verschmelze. Und jetzt kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Petrus kriegt dann später eine göttliche Offenbarung und erlebt, wie der römische Hauptmann Cornelius mit seinem ganzen Haus den jüdischen Messias annimmt. Ein absoluter Wendepunkt. Bislang war das Volk Israel von Gott, von allen Völkern abgesondert, aber jetzt wird es mit den Gläubigen aus den Völkern vereint. Der Apostel Paulus hat eine ähnliche Offenbarung, das lesen wir in Epheser 3, ab Vers 3. Denn durch eine Offenbarung hat er mir das Geheimnis enthüllt, wie ich es eben kurz beschrieben habe. Wenn ihr es lest, werdet ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus verstehen. Anderen Generationen wurde das noch nicht offenbart. Gott hat es aber jetzt seinen heiligen Propheten und Aposteln und Propheten durch den Geist enthüllt. Und jetzt kommt das Geheimnis. Die nicht-jüdischen Völker sollen mit am Erbe teilhaben und mit zu dem einen Leib gehören. Auch ihnen gelten jetzt die Zusagen Gottes durch Christus Jesus und das Evangelium. Krass, oder? In Jeschua ist nicht nur der Vorhang ins Allerheiligste, in Gottes nächste Nähe zerrissen, sondern auch diese sogenannte Zwischenwand der Umzäunung niedergerissen. Das war so eine Mauer im Tempelvorhof, die die Heiden streng von den Juden abgetrennt hat. Und darum habe ich vorhin gesagt, wir sitzen im gleichen Boot wie die Juden. Wir sind eine Herde, ein Leib. Jetzt mag der ein oder andere eingrätschen und sagen, ja, Moment mal, aber die Juden haben doch gar nicht alle Jeschua als ihren Messias angenommen. Stimmt. Und das hat auch schon die erste Gemeinde in Rom irritiert. Und ihnen erklärt der Apostel Paulus ganz ausführlich in Römer 11, und da lesen wir jetzt ein ganzes Stück. Ab Vers 5, so ist es auch jetzt. Gott hat einen Rest von seinem Volk übrig gelassen. Einen Rest, den er aus Gnade erwählt hat. Aus Gnade, also nicht aufgrund von Werken. Sonst wäre die Gnade ja nicht mehr Gnade. Was heißt das nun? Was Israel erstrebt, haben nicht alle erlangt, sondern nur der ausgewählte Rest. Die übrigen sind starrsinnig geworden. Wie die Schrift sagt, Gott hat einen Geist der Betäubung über sie kommen lassen. Nun frage ich, sind sie etwa gestrauchelt, um nie wieder aufzustehen? Auf keinen Fall. Vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Wenn nun schon die Welt durch deren Fehltritt reich gemacht wurde und ihr Verlust für die anderen Völker einen großen Gewinn brachte, ja, was wird das dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Und dann vergleicht Paulus diese Situation mit einem Ölbaum. Und auch das möchten wir uns im Kontext angucken. Nun sind einige Zweige ausgebrochen worden, also sprich wegen ihrem Unglauben. Und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepfropft, also sprich zwischen die Juden. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Also er sagt, Israel ist wie ein edler, ein fruchtbringender Olivenbaum. Manche Juden, sprich manche Zweige, haben den Messias abgelehnt. Und zur Strafe hat man sie von dem Baum abgebrochen, aber Vorsicht, nicht weggeschmissen. Lediglich von der Lebensquelle, von der Wurzel getrennt. Und ein wilder Ölbaum, das ist halt ein Bild für die heidnischen Völker, die durch die Annahme von dem Erlösungswerk von Jeschua für sich persönlich jetzt in diesen edlen Ölbaum Israel quasi an diese leer gewordene Stelle eingepfropft werde und somit an die Wurzel, an das Lebenswasser angeschlossen werde. Sie wurzeln jetzt Seite an Seite mit den Juden auch im neuen Bund, im Wort Gottes, im Messias und ihr Leben wird fruchtbar. Zwei Dinge gibt's noch zu beachten. Das eine nennt der Paulus gleich im Anschluss. Ab Vers 18. Du hast jetzt keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wirst du jetzt sagen, die Zweige sind ja herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werden konnte. Das ist richtig. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum soll er dann dich verschonen? Du siehst hier also die Güte und die Strenge Gottes. Seine Strenge gilt denen, die sich von ihm abgewandt haben, aber seine Güte dir, sofern du dich auf seine Güte verlässt. Sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Das ist ein ziemlich ernstes Wort von Paulus, das sich die Christen auf die Fahne schreiben sollte. Es steht uns nicht gut an, wenn wir Gläubige aus den Nationen, die zur Herde dazugekommen sind, die mit am Erbe Israels teilhaben dürfen, die eingepfropft sind in den edlen Ölbaum Israel. Wenn wir uns über die Juden erheben, also quasi an dem Aschzeger, auf dem er selber sitze, und uns gar auf die Seite der Feinde Israels stelle. Wir sitzen im gleichen Boot. Wer Israel angreift, kann nicht unser Freund sein. Versteht ihr, was ich meine? Und darum versuche mir, also der Armin und ich, mit Engelszungen die Christen dazu zu bewegen, ihre Bibel mal mit jüdischer Brille zu lesen, das zu lernen, einzuüben, eine Liebe für das jüdische Volk zu entwickeln und an der Seite Israels zu stehen. Ja, auch wenn man nicht mit allem einig ist, was die israelische Regierung tut. Heute sind zwar so viele Juden gläubig an Jeschua wie vermutlich seit der Zeit der Urgemeinde nicht mehr, aber an der jüdischen Weltbevölkerung gemessen ist es immer noch ein verschwindend kleiner Anteil von 0,2%. Die Bibel nennt es den Überrest. Aber es gibt Hoffnung und es gibt Verheißung, die der Paulus gleich anschließt. Ab Vers 23. Doch auch die anderen Zweige können wieder eingepfropft werden. Gott ist sehr wohl imstande, das zu tun. Vorausgesetzt, sie halten nicht an ihrem Unglauben fest. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, zu dem du von Natur aus gehörtest, ausgeschnitten und gegen die natürliche Ordnung in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die natürlicherweise zum edlen Ölbaum gehören, wieder an ihre Stelle einzupropfen. Und damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet und falsche Schlüsse daraus zieht, will ich euch das folgende Geheimnis bekannt machen. Ein Teil von Israel hat sich verhärtet. Aber das gilt nur so lange, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Israel als Ganzes wird dann so gerettet werden, wie geschrieben steht. Aus Zion wird der Retter kommen, der alle Gottlosigkeit von Jakobs Nachkommen entfernt. Und das wird mein Bund mit ihnen sein, wenn ich ihre Sünden entferne. Ihre Einstellung zum Evangelium macht sie zwar zu Feinden, was euch zugute kommt. Aber von der Erwählung her gesehen sind sie Geliebte, wegen der Stammväter. Denn Gott nimmt seine Gnadenerweise nicht zurück und bereut seine Berufungen nie. Und das ist das Ende der Geschichte. Gott hat Israel auserwählt, um exemplarisch eine innige Beziehung mit Gott zu leben. Aus Israel ist schließlich der Erlöser der ganzen Welt hervorgegangen. Die Juden haben ihn aber größtenteils nicht anerkannt. Und dafür wurden sie zur Seite gestellt, um den Nichtjuden Gelegenheit zu geben, ihn anzunehmen. Aber eines Tages, in der Zeit seiner Wiederkunft, werden sie ihn erkennen, annehmen und gerettet werden. Und wir sitzen im gleichen Boot. Darum ist es uns nicht lästig, immer wieder von Israel zu hören, zu lesen, sondern wir sind aufmerksam. Ein zweites, was es noch zu beachten gilt, ist, wenn wir Jeschua annehmen und zu einer Herde, einem Leib, einem Ölbaum mit den Juden verschmelzen, dann werden wir keine Juden. Wir bleiben Gläubige aus den Nationen. Gott hat eine andere Berufung, eine andere Aufgabe für uns Christen. Vielleicht ist euch aufgefallen, in Vers 11 haben wir gelesen, vielmehr hat ihr Fehltritt den anderen Völkern die Rettung gebracht, um die Juden wiederum eifersüchtig zu machen. Also die Nichtjuden glauben jetzt an den jüdischen Messias und das soll sie so attraktiv rüberbringen, dass Juden sagen, mal langsam, das ist doch eigentlich unser Retter, den wollen wir wieder haben. Und bestimmt ist euch klar, dass Christsein für Juden heute nicht attraktiv dadurch wird, dass man hier im christlichen Abendland jüdische Kinder aus dem Flugzeug verbanne, nur weil sie hebräische Lieder singen. Wenn wir in London jüdische Menschen, die noch mit einem Davidstern sich auf die Straße trauen, von der Polizei festnehmen lassen, weil sie den öffentlichen Frieden stören. Wenn wir israelische Unternehmer von internationalen Messen ausschließen, Israel bei diesem Song Contest oder bei Sportveranstaltungen boykottiere oder gar eine Zwei-Staaten-Lösung unterstütze. Für Israel bete im stille Kämmerlein ist sicher ein guter Anfang. Aber wir müssen irgendwo auch sichtbar, irgendwo hörbar werden. Der Prophet Jesaja fordert uns Christen auf, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Immer und immer wieder Israel tröste. Das haben sie nötig, vor allem nach dem 7. Oktober. Wie machen wir das? Naja, also wer sich jetzt trauen würde, mal eine Israelreise zu machen, also glaubt man, das macht bei den Juden Eindruck. Hilfsprojekte finanziell oder persönlich vor Ort, zum Beispiel als Volontär zu unterstützen, als Erntehelfer zu gehen oder beim Wiederaufbau dieser zerstörte Kibbutzim handwerklich zu helfen, das macht auch Eindruck. Da gibt's genügend Zeugnisse drüber. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Ich kann gar nicht alle aufzählen. Aber mein Plädoyer ist, habt immer und immer wieder Israel vor Auge. Steht an der Seite Israels, denn Israel ist und bleibt Gottes Augapfel. Einmal wird sogar genannt, ein wertvoller Schatz, verborgen in der königlichen Schatzkammer. Zum Abschluss noch ein paar Tipps, um das Ganze praktisch werden zu lassen. Im Foyer, habt ihr vielleicht schon gesehen, gibt es zwei Tische mit Verkaufsartikeln. Das eine ist ein Büchertisch vom Arbeitskreis Israel, zu dem mir und auch die Familie Bindewald seit 5 Jahren gehören. Und an dem anderen Tisch, da habt ihr mein frisch selber gemachtes Granatapfelgelee, Datteln, Gewürze und anderes. Und der Erlös geht an jüdische Siedlungen in Judäa und Samaria, also genau an die Juden, die als böse Siedler weltweit am meisten verhasst sind. Am kommenden Mittwoch wird am ehemaligen Güterbahnhof die neu gestaltete Gedenkstätte eingeweiht, die an diese 5.400 deportierten Pforzheimer Juden nach Gürs erinnern soll. Auch in Königsbach, muss man die nächste Folie noch, findet erstmals eine kleine Gedenkfeier für 10 deportierte Juden statt. Also kommt und zeigt Solidarität. Das ist das Mindeste, was man machen könne. Amen.